Ja. So, ich fange mal, werde erst mal beten und dann fange ich gleich mit einer kurzen ersten Einleitung an. Vater, wir danken dir. Ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass wir heute mit dir rechnen dürfen, so wie an jedem Tag, Herr. Danken dir, dass du nicht weit weg bist, sondern dass wir nicht erst uns in Stimmung bringen müssen, Herr, sondern du bist immer ganz nah bei uns, Herr. Dein Wort heißt es, dass dein Geist ausgegossen ist in unsere Herzen, dass das Reich Gottes in unsere Herzen gekommen ist. Deine Herrschaft, Herr, deine Macht und Autorität ist in unser Leben gekommen. Herr, und das ist etwas, was wir neu anschauen dürfen, Herr, jeden Tag neu, dass wir mit dir rechnen dürfen, genau jetzt in diesem Augenblick und auch morgen und übermorgen. Öffne uns das Herz, Herr, schenk uns Offenbarung, Herr, dass wir etwas von dir empfangen, dass wir dein Wort hören, nicht nur Menschenworte, sondern dass wir dein Wort hören heute Morgen. Amen. Ganz kurz, ich möchte, weil mich das unterwegs eben doch noch so begeistert, sehe ich eigentlich blöd aus mit dem Ding, sitzt das irgendwie komisch? Ich bin immer so gehemmt, wenn ich sowas. Bin dafür bekannt, dass ich immer so gehemmt bin und so zurückhaltend und schüchtern.
Ja,
So.
genau.
Leute,
Vollkommen recht, Ulrich.
ja, Amen, Schwester. Ich möchte heute, bitte? Genau, der wird auch, ist ganz schnell weg. Also, ich möchte ganz kurz den vorgeschlagenen Predigtext für diesen Sonntag kurz zitieren, weil mir da doch gerade etwas unterwegs nochmal klar geworden ist, was für ein toller Text das eigentlich ist, obwohl ich über was anderes gleich noch reden möchte. Und zwar geht es da um das Gleichnis, wo Jesus davon spricht, dass es eine Witwe war, der war Unrecht widerfahren und die hat einen ungerechten Richter bedrängt. Kennt ihr die Geschichte? Ne? Da war so eine, und dann sagt er, die hat den bedrängt und bedrängt, dass er ihr Recht schaffe. Ne? Verständlich. Wenn ich mir Unrecht widerfahren ist, möchte ich Recht haben, aber es ist doch bemerkenswert, wenn ich weiß, der Richter, das war wahrscheinlich bekannt, ist ja bekannt, wenn einer so eine linke Bazille ist. So, diese Frau, sagt Jesus, die wusste, dass der ungerecht ist, aber sie hat trotzdem ihr Recht immer wieder eingefordert. So. Und dann sagt Jesus, irgendwann hat dieser Richter, ist ein Gleichnis, hat er sich ausgedacht, die Geschichte, aber er will damit was sagen, irgendwann hat diese Frau Recht bekommen. Da hat der Richter gesagt, wenn ich schon Gott nicht fürchte und auch sonst, ne, mit mir nicht so viel los ist, wenn ich doch ungerecht bin, aber eins werde ich jetzt tun, ich werde dieser Frau Recht schaffen. Warum? Weil er das Generve nicht mehr aushalten konnte, sagt Jesus. Der konnte es nicht mehr aushalten und hat gesagt, es ist mir eigentlich egal, Recht oder Unrecht, aber ich werde dieser Frau ihr Recht geben, weil ich ihr Generve nicht mehr aushalten kann. Könnt ihr nachlesen in der Bibel. Das ist das, was Jesus erzählt hat. Und dann kommt der Grund, warum er das Gleichnis erzählt hat. Er erzählt ja so ein Gleichnis immer aus einem bestimmten Grund. Ne? Und der kommt jetzt. Er sagt, jetzt sagt er, wie das so seine Art ist, ich bin begeistert von Jesus, nicht nur, dass er was er alles für uns getan hat, unser Erlöser, Erretter, dass er auch so ein toller Typ ist, ne? Wie er die Geschichte erzählt. Er erzählt von diesem ungerechten Richter und alle denken, ja, klasse. Und dann sagt er, wenn der schon, ne, Recht schafft, dieser Frau, der nichts fürchtet und nichts achtet, dann wird doch Gott seinen Gerechten, ne, Recht schaffen, wenn sie ihn bitten. Da wird doch Gott uns Recht schaffen, wenn wir ihn bitten. Das sagt Jesus. Das gibt er uns mit diesem Gleichnis. Wisst ihr, und da ist mir ganz kurz mein bester Freund, der König von Ninive, wieder eingefallen. Könnt ihr euch erinnern, was das für einer war? Als schon feststand, dass Ninive untergehen soll. Es war Gottes Beschluss, ne? Könnt ihr euch erinnern? Ninive wird untergehen. Jona musste dahin und das wird denen mitgeteilt, ihr seid erledigt. So, und dann sagt dieser König zu seinen Leuten, so, lasst uns Buße tun, in Sack und Asche, lasst uns fasten, Menschen, Tiere, alles soll fasten. Vielleicht, ne? Vielleicht wird ja Gott uns doch gnädig sein. Das ist die Haltung, die auch Jesus hier einfordert, ne, von uns, wo er sagt, Leute, wenn doch an so vielen Stellen Recht geschaffen wird von ungerechten Leuten, nur einfach so, weil sie es wegen der Drängelei oder was, ne, um wie viel mehr wird Gott uns Recht schaffen, um wie viel mehr wird Gott uns hören? Gott ist einer, der hinhört und der gerne Recht schafft, der uns gerne in unserem Leben ja, Ordnung und Recht und Wiederherstellung schenken möchte. Amen? Amen. Soll ich aufhören? Ja, weil ich eben so den Eindruck kriegte im Auto, dass das etwas ist, was ich neben dem, was mich beschäftigt hat, ne, dass das etwas ist, was Gott beschäftigt. Dass er das möchte, dass du das weißt. Ne? Und ich finde das so toll, wie Jesus das gesagt hat. Ne? Gefällt euch das auch? Er erzählt dieses Gleichnis, ungerechter Richter und alle. Und dann plötzlich kommt, ja, aber Gott, ne? Was willst du denn da noch sagen? Wir sagen, Gott ist, kann mit dem nicht mithalten, mit diesem ungerechten Richter. Gott stellt sich an und wird nicht auf dich hören, wird dich nicht hören. Gott hört dich, Gott hört uns. Punkt, könnt ihr so mitnehmen. Moment mal eben. Ja, das will ich dazu sagen. Wo habe ich das eigentlich her? Ich muss immer aufpassen, die Leute glauben immer, ich erzähle irgendwelche Sachen. Das könnt ihr nachlesen, diesen Text, in Lukas 18, Vers 1 bis 8. Ja? Könnt ihr das nochmal nachlesen. So, das abgeschlossen. Jetzt möchte ich eigentlich zu dem Vers kommen, über den ich heute sprechen möchte. Und dieser Vers ist der Vers 23 aus Sprüche 4. Sprüche 4, Vers 23 und noch die Verse drumherum. Aber der ist uns ganz bekannt. Den haben wir alle schon mal gehört. Da spricht ein Vater zu seinem Sohn und er sagt, mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Ich lese mal jetzt so ein paar, wo das drin eingebettet ist, dieser Vers. In Sprüche 4, Vers 20 heißt es, mein Sohn. Sicherlich wissen wir, dass das auch für Töchter gilt. Mein Sohn, achte auf meine Worte, neige dein Ohr zu meinen Reden. Mein Sohn, achte auf meine Worte und neige dein Ohr zu meinen Reden. Vers 21. Lass sie nie von deinen Augen weichen. Bewahre sie im Innersten deines Herzens. Denn sie sind das Leben denen, die sie finden und heilsam ihrem ganzen Leib. Und dann sagt er, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Tu hinweg von dir die Falschheit deines Mundes, Tu hinweg von dir die Falschheit des Mundes und verdrehte Reden seien fern von dir. Pass auf. Lass deine Augen gerade ausschauen und deine Blicke auf das gerichtet sein, was vor dir liegt. Mache die Bahn für deinen Fuß gerade und alle deine Wege seien bestimmt. Weiche weder zur Rechten ab, noch zur Linken. Halte deinen Fuß vom Bösen fern. Habt ihr den Text schon mal gelesen? Die Vers kannten alle 23, ne? Drumherum auch schon mal gelesen. Also ist ja blumig, ne? Mein Sohn, achte auf meine Worte, neige dein Ohr zu meinen Reden. Hört sich gut an, ist aber nicht so die Sprache, die wir normalerweise benutzen. Er sagt hier eigentlich, Junge, ne? Achte auf das, was ich dir gesagt habe, ne? Und hör zu, was ich dir sage. Achte auf meine Rede, die ich dir mitgebe. Die Dinge, die ich dir lehre, die ich dir beibringe. Das, was ich dir gesagt habe über das Leben und über das, wie es gelingen kann. Und dann sagt er, lass diese Reden, ne? Lass sie nie, diese Lehren, das, was ich dir beigebracht habe, lass sie nie von deinen Augen weichen. Bewahre sie im Innersten deines Herzens. Wisst ihr, das menschliche Herz, ne? Da habe ich so, als ich mich mit dem Text beschäftigt habe, darüber nachgedacht, wie ist das menschliche Herz? Das ist total klasse und total gefährlich. So wie wir auch, wie unser Leben. Wisst ihr, das Leben ist total spannend und klasse und toll, bietet viele Möglichkeiten und Abenteuer. Stimmt das, was ich sage? Viele Möglichkeiten, aber auch viele Sachen, die man falsch machen kann, ne? Viele Katastrophen können uns passieren. Wir können massive Fehler machen in unserem Leben. Aber grundsätzlich ist unser Herz so ausgerichtet, dass es begeisterungsfähig ist. Stimmt das? Ist dein Herz begeisterungsfähig? Oder war das wenigstens mal begeisterungsfähig? Bist du schon mal begeistert gewesen für irgendwas? Von jemandem? Von etwas? Bitte? Ja. Hast du schön gesagt, das können wahrscheinlich einige von uns unterschreiben. Das war bei mir eine Zeit lang so und dann hat es wieder aufgehört. Also ich war in meinem Leben, das hat was damit zu tun, dass ich eine bestimmte kleine Macke habe, die man ADHS nennt. Ich war in meinem Leben wahrscheinlich öfter begeistert als hier, von allem Möglichen, ne? Wisst ihr? Und wenn du von so vielen Sachen begeistert bist, dann kann es dir passieren, dass du grundlegende Dinge gar nicht geregelt kriegst. Könnt ihr euch das vorstellen? Wenn man dann immer zu, stell dir vor, du gehst durch die Stadt und du bist an jedem Schaufenster, bleibst du stehen und denkst, oh wow, Wahnsinn, klasse, interessiert mich. Ja? Es gibt Menschen, die ticken so. Viele. Und ich bin einer von denen. So, und da musst du zusehen, dass du dann zusätzlich irgendwann auch nochmal was ins Körbchen kriegst, ne? Dass mal irgendwas fertig wird. Aber grundsätzlich ist es so, dass jeder Mensch, nicht nur Leute, die ADHS haben, ne? Nicht nur die sind begeisterungsfähig. Jedes Wochenende, ne, sind zigtausende von Menschen in irgendwelchen Fußballstadien. Das ist ja wieder möglich. Ne? Das ist das, was ja auch immer gerne gesagt wird. Da ist Begeisterung. Ne? Ja? Da ist Begeisterung. Auch nicht immer. Ne? Ja. Das ist manchmal auch Frust. Aber grundsätzlich sind die Leute sind in der Lage, sich dafür zu begeistern. Da vorne sitzen zwei, die gucken immer, ihr guckt immer so was Amerikanisches. Super Bowl. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. In meiner Welt kam das früher nicht vor. Ne? Das ist Football, ne? Ja, Amiland. Begeistert, ganze Nacht. Ne? Früher haben Leute Cassius Clay geguckt, Muhammad Ali, Nächte. Das war das Erste, was man nachts im Fernsehen gucken konnte in Deutschland. Könnt ihr euch erinnern, ihr Alten? Da war auf einmal Boxen, mitten in der Nacht. Mitten in der Nacht haben die Leute Boxen geguckt. Ne? Bitte? Oder Tennis? Ja, Begeisterung. Ne, wir sind so gemacht. Also Gott musste uns ein begeisterungsfähiges Herz geben. Warum? Weil er begeistert ist. Von dem heißt es, er tanzt im Himmel. Gott tanzt im Himmel. Der sitzt nicht im Himmel und jammert und jault oder ist mies drauf wegen dir. Vielleicht tut ihm manches leid in deinem Leben, aber er ist nicht frustriert. Gott ist nicht begeisterungslos. Er ist begeistert. Und er hat uns ein Herz gegeben, das begeisterungsfähig ist. Gott sei Dank. Wir würden ja sonst nicht mal unsere Arbeit schaffen, geschweige denn in den Himmel kommen. Ne? Wisst ihr? Wer hat sein Leben lang, hier sind Leute, die haben ihr Leben lang gearbeitet, durchgearbeitet, gern raut, ohne Begeisterung fürs Hubtische entwerfen. Hm? Geht doch überhaupt nicht. So, man braucht für irgendwie, für das, was man, wenn man was schaffen soll, was aufbauen soll, und das sollen wir ja. Wir sollen ja unsere Erde, unsere Umgebung, unser Ding, unsere Umgebung sollen wir beherrschen. Gott hat zu Adam gesagt, dass er herrschen soll. Wenn du überhaupt keine Begeisterung hast, wie willst du dann über irgendwie Raum einnehmen in deinem Leben? Gott hat dich in diese Welt gesetzt, damit du Raum einnimmst. Du sollst da sein. Gut, jetzt kann man sagen, einige von uns haben ihre besten Tage gesehen. Entschuldigt, wenn ich das mal so sage, zu denen gehöre ich ja auch. Ne? Wir haben die Zeit, dass wir sagen, ja, für die Zukunft, ne? Das kommt ja auch gleich noch. Ja, klar, wenn man jung ist, hat man vielleicht noch eine Idee für die Zukunft. Annemarie hat hier neulich eine schöne Einleitung gemacht und gesagt, da kommt auch mal eine Phase, wo das so nicht mehr ist, dass ich jetzt sage, ich reiße jetzt Bäume aus und baue noch ein Dorf in Afrika auf mit einem Brunnen und einem Waisenhaus. Das ist nicht mehr, also kannst du noch so begeistert sein, das wirst du, wenn du 85 bist, wahrscheinlich nicht mehr hinkriegen, es sei denn, du hast ein Vermögen, ne, was du da hinschicken kannst. Aber begeistert sein für etwas, ne, für in unserem Leben, das können wir von Natur aus. Das ist keine geistliche Gabe. Wir können von Natur aus begeistert sein. Und das weiß hier der Vater und sagt seinem Sohn, er weiß, dass der begeisterungsfähig ist, und er sagt, achte auf dein Herz. Achte auf dein Herz. Mit anderen Worten, achte darauf, wofür du dich begeisterst. Ne? Achte darauf, wofür brennt dein Herz. Sagen wir im Deutschen, ne? Richtig? Dafür brennt mein Herz. Dafür brennt mein Herz. Und er sagt, achte darauf, wofür dein Herz brennt. Also er sagt erstmal, achte auf meine Worte, neige dein Ohr zu meinem Reden. Und dann sagt er, lass sie nie von deinen Augen weichen, bewahre sie im Innersten deines Herzens. Ist die Frage, was bewahrst du von den Worten, ich kürze mal ab, den Worten Gottes, die du gehört hast, von dem, was Gott dir gegeben hat in diesen Jahren und Jahrzehnten vielleicht. Was ist in deinem Herz davon bewahrt? Und was begeistert dich noch? Was begeistert mich noch von dem, was Jesus mir gesagt hat und gegeben hat? Habt ihr Zusagen Gottes in eurem Leben empfangen? Es gibt viele Zusagen, die sind allgemeingültig in der Bibel, die gelten für alle Christen, ne? Und dann gibt es das, dass manch einer von uns nochmal was Persönliches so, als wenn Gott zu ihm gesprochen hätte, gehört hat. Wisst ihr, wovon ich rede? Dass man sowas wie eine Berufung, dass das auf einmal persönlich wird, ne? Ich weiß das alles, Jesus liebt mich, Gott liebt mich, Jesus ist für meine Sünden gestorben, ich komme in den Himmel und ich kann auch über meine Sünde herrschen, ich kann darüber hinwegkommen, Gott will mir Befreiung schenken, das alles weiß ich, Kopf, ne? Und dann gab es so Augenblicke in meinem Leben und ich denke in deinem Leben, bei vielen von uns, wo wir erlebt haben, dass das plötzlich wahr wird. Wisst ihr den Unterschied? Also, ich habe früher als Betriebsschlosser eine Zeichnung gekriegt. Ne? Da musste ich an Werkzeugmaschinen, Drehmaschinen, Fräsmaschinen und so weiter so ein paar Teile machen und dann war das nachher so eine kleine Maschine. Ne? Die sollte ich bauen. Hubtisch, ne? Genau. Hätte ich wahrscheinlich nicht hingekriegt, den zu bauen, aber egal. So, ne? Und dann hast du so einen Plan. Ne? Ja, und das ist ganz sicher, wenn du den Plan nach diesem Plan vorgehst, dann hast du nachher so eine Maschine. Hat einer von euch schon mal nach Rezept gekocht? Kuchen gebacken. So, wenn ich das Rezept in der Hand habe und die Zutaten da habe, dann habe ich alles, was ich brauche, damit dieser Kuchen werden kann. Ne? Aber kann ich den schon essen? Ist der schon da? Habe ich den schon geschmeckt? Ist der schon wahr geworden? Er ist im Grunde, alles, was ich brauche, ist da, aber ist noch nicht wahr geworden. Deswegen sind so viele Zusagen in der Bibel. Das ist alles gut, dass das da drin steht, aber es muss ja für mich ein Kuchen werden. Ne? Es muss ja für mich schmecken. Ich muss es ja schmecken. So, und das haben viele von uns erlebt. Stimmt das, was ich sage? Ne? Das sind nicht nur irgendwelche aufgeschriebenen Worte, sondern wir haben erlebt, das ist ja für mich wahr geworden auf einmal, dass Jesus lebt. Ne? Als ich 13, 14 Jahre alt war und auf meinem Bett gelegen habe, gebetet habe, Jesus, wenn du wirklich da bist, wenn es dich wirklich gibt und wenn das, was Helga Quetschke und Wilhelm Schröring Abke und Marlies, damals noch Quetschke, sagt für einigen von euch was, wenn die beten im Jugendkreis, ne, dann ist das so, als wenn du wirklich da bist. Die reden ja so, als wenn du wirklich da wärst. Wenn du wirklich da bist, möchte ich dich auch erleben und kennenlernen. Ne? Und als das passiert ist, dass ich Jesus erlebt habe, ja, da ist all das wahr geworden. Alle Gottesverheißungen sind Ja und Amen in Christus, heißt es irgendwo. Ne? In Jesus sind die alle wahr. Wenn ich den Kontakt zu Jesus kriege, wird das alles wahr für mich. Habt ihr das erlebt? Sind Leute hier, die das erlebt haben, die plötzlich von einem Weltbild, einem Sein ohne Gott, ne? Ja, da gibt es irgendwo Gott, aber ohne persönliche Erfahrung. Ne? Persönliche Erfahrung von Jesus. Es gibt Menschen, die Theologen und Menschen, sage ich mal, die Gott studiert haben und viele Fragen klären. Und die sagen ganz im Ernst, dass ein Erfahrungsglaube, ne, nichts wert ist, wisst ihr? Weil das ist ja von unserer, wird ja von, also das heißt, mein Gottesbild, wenn ich Erfahrungen mit Gott mache, haben die ja was mit mir selber auch zu tun. Ne? Versteht ihr, was ich meine? Es hat mit mir zu tun, wie ich Gott erlebe. Gott ist, wie er ist, aber ich erlebe ihn ja nur als Ulrich, ne? So, und dann gibt es Menschen, die sagen, das ist gefährlich, wenn man von seinen Erfahrungen mit Gott auf Gott schließt. Ne? Wisst ihr, wenn ich sage, erlebe Gott als liebenden Vater zum Beispiel, dann gibt es Leute, die sagen, das ist ein subjektives Erleben. Ne? Also es ist meins. Ne? Das hat mit Gott nicht wirklich was zu tun. Aber das ist Quatsch, ne, in meinem Dafür. Also diese Theologie ist Quatsch. Weil wenn Gott jemand ist, den ich nicht erleben kann, ne, dann hat er mir nichts zu sagen. Stimmt das, was ich sage? Wenn ich ihn nicht erlebe, wenn ich Gott nicht erlebe, hat er mir nichts zu sagen. Und wenn ich das Kreuz Christi nicht erlebe, ne, wenn mir das nicht nahe kommt, dann hat er mir nichts zu sagen. Paulus sagt, wenn Christus nicht auferstanden ist, ne, dann sind wir die ärmsten Menschen, also wenn mir der auferstandene Christus nicht begegnet, dann bin ich eine ganz arme Sau. Was mache ich dann hier? Was machen die Leute in all den Kirchen, die da predigen, die Pastoren? Wenn da welche, da sind viele drunter, das muss man leider so sagen, das meine ich nicht, ich meine nichts gegen die großen Kirchen, aber, oder auch einige Freikirchen. Aber wenn Pastoren nicht mehr sagen können, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, ne? Ich weiß, dass der auferstandene Christus da ist für mich und ab und zu in meinem Leben begegnet der mir auch, versteht ihr? Es ist ja nicht jeden Tag so, dass man sich dessen so sicher ist. Aber ich brauche das persönliche Erleben des auferstandenen Christus. Und mein Herz, ne, sollte genau da sein. Deswegen sage ich das. Dein Herz sollte da sein, wo du Christus erlebt hast. Hast du Jesus erlebt? Ist dein Herz an diesem Ort? Oder weißt du, wo du den findest? Oder wie das war und wie du da wieder hinkommst. Bewahre das, was du mit Jesus erlebt hast, übersetze ich jetzt mal hier. Was du mit Gott erlebt hast, mit dem lebendigen Gott, mit dem auferstandenen Christus, mit dem Heiligen Geist, wo du die Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn wahrgenommen hast, wo du dich darin bewegt hast, ganz gefühlt auch, darf ich das gefühlt sagen? Ja, auch gefühlt. Das, wo du erlebt und gefühlt hast, Gott ist mir nahe und ist in meinem Leben. Das ist das, was es zu bewahren gilt. Halte dir das vor Augen, lass sie nie von deinen Augen weichen. Bewahre sie, diese Worte, sagt er hier, aber gemeint ist ja das lebendige Wort Gottes. Bewahre dieses Wort im Innersten deines Herzens. Diese Worte, die du von Gott gehört hast, das, was du erlebt hast mit ihm, das, was wahr geworden ist, davon spricht der Vers 22, denn sie sind das Leben denen, die sie finden. Und heilsam ihrem ganzen Leib. Wisst ihr, was Paulus gesagt hat? Das Kreuz Christi. Kennt ihr Vers, ne? Das Kreuz Christi ist eine Gotteskraft, denen, die gerettet werden, denen aber, die verloren gehen, ist es was? Ich kriege es gerade nicht zusammen. Es ist eine Torheit. Denen ist es eine Torheit. Wisst ihr, als ich manchmal 10 Jahre lang das Gefühl hatte, ne? Also Gefühl ist ja auch, nur Gefühl geht nicht. Mein Gefühl hat mir gesagt, Gott ist nicht mehr an mir interessiert, ne? Habe ich euch schon öfter erzählt. So, und das habe ich dann auch geglaubt. Darauf habe ich gesetzt. Da habe ich gedacht, okay, dann muss ich meinen Kram halt irgendwie alleine machen, ne? Und dann gab es diesen Augenblick, wo die Pastorin in Vechta, Vera Brendel, gepredigt hat und ich saß mit Monika im Gottesdienst. War ich morgens schon in der Missionsgemeinde gewesen, weiß der Geier warum, nach so langer Zeit. Und dann nachmittags gleich nach Vechta. Das hatte Gründe, will ich jetzt nicht nochmal ausweiten. Oder sitze ich in Vechta im Gottesdienst und Vera Brendel predigt. Und ich sage, plötzlich erinnere ich mich, da war doch irgendwas, ne? In meinem Herzen. Da war doch was. Und dann höre ich, wie sie sagt, wer möchte diese Lebensqualität in Christus haben? Wer möchte die haben? Ne? Und daraufhin haben ein paar Leute und auch ich die Hand gehoben. Und ich denke, oh weia, die Hand heben im Gottesdienst ist was sehr Gefährliches. Ne? So, das war auch so. Sie sagte sofort, ich bete gerne für dich, Ulrich. Ne? Ein bisschen aufdringlich, meine Liebe. Lieb sie seit Jahrzehnten. Aber ist auch die Schwiegermutter meines Sohnes mittlerweile. Also ich schätze Vera sehr, aber es ist eben schon eine sehr direkte Art dann. Ich bete gerne für dich, Ulrich, nachdem wir 10 Jahre nicht miteinander geredet hatten. Ne? So. Und dann, was wollte ich sagen? Genau. Und dann ist es so gewesen, dass sie dann am Ende sagte, so, die Hand gehoben haben, die soll mal nach vorne kommen, sie will für die beten. Habe ich euch schon erzählt. Ich dachte, ich gehe doch nicht nach vorne. Ne? Ich war schon in so vielen Evangelisationen und Zelten schon früher, wo man immer so nach vorne gehen musste, um sich zu bekehren oder um eine Salbung zu bekommen. Ne? Nicht wie beim Arzt hier mit einer Salbe, sondern eine geistliche Salbung. Dafür musst du dann nach vorne kommen. Und ein begnadeter Mann, Frau Gottes, legte die Hände auf und du bekommst etwas von Gott. So, und ich dachte, ich will nicht nach vorne und ich will mir auch nicht von Vera Brendel die Hände auflegen lassen. Das war so der Ulrich. Lieber rausgehen, eine rauchen, habe ich gedacht. Aber als sie das gesagt hatte, als ich das alles gedacht habe, war ich schon vorne, ne, als Erster. So, und dann hat sie für mich gebetet, hat gesagt, du hast nichts verloren, du warst ausgesondert, du wirst wieder ausgesondert sein. Ich total glücklich, weil ich verstanden habe, dass meine Kinder, die ja ohne geistliche Unterweisung aufgewachsen waren, weil ich so lange überhaupt nichts mit Gott am Hut hatte. Und ich habe verstanden, dass Gott mir zugesagt hat, deine Kinder sind nicht, dass die haben, du hast nichts verloren, deine Kinder haben nichts verloren. Ne? Es ist alles okay. Das war die Situation. Und das war wunderschön. Und ich war plötzlich wie angeknipst, ne? Weil ich Jesus erlebt habe. Vera war auch da, ne? So, aber ich habe Jesus erlebt. Und warum erzähle ich das alles? Anschließend, als der Gottesdienst vorbei war, Vera für mich gebetet hatte und ich so wieder ein bisschen klar bei Verstand war und aufgehört hatte zu heulen, bin ich nach dem Gottesdienst zu Vera gegangen und ich habe gesagt, Vera, ich danke dir, dass du dich hier so zum Kasper gemacht hast. Weil ich konnte in dem Moment noch so empfinden wie einer, der nicht in der Gemeinde ist, ne? Der das alles nicht kennt. Ich war so lange nicht da drin. Ich wusste, wie meine Freunde aus der Welt, ne? Das empfunden hätten. Die hätten gesagt, die Alte spinnt. Wisst ihr das? Viele Leute würden im Gottesdienst, in diesen Gottesdiensten, wo Pastoren predigen und evangelisieren und so weiter, wenn die dabei sitzen, die würden einfach sagen, die haben nicht alle Tassen im Schrank. Die können da nichts mit anfangen, weil es ihnen eine Torheit ist. Es muss uns nicht überraschen. Es ist ein riesengroßes Vorrecht, wenn der Geist Gottes dein Herz berührt. Es ist ein riesengroßes Vorrecht, wenn du aus einer, als frommer oder nicht frommer, wenn Gott dich berührt und du erlebst seine Gegenwart und das belebt dich und weckt Glauben in dir. Das ist ein großes Vorrecht. Amen. Ne? Darf man da dankbar sein? So, ne? Erfahrungsglaube. Ich brauche Erfahrungen mit Gott. Und ich habe ihr gesagt, das war ein bisschen grob, was ich da gesagt habe, aber es war die Wahrheit. Ich habe gesagt, du hast dich hier aus menschlicher Sicht zum Kasper gemacht, die ganze Predigt. Ne? 95% unserer Bevölkerung finden das albern, was Vera da gemacht hat. Auch was ich jetzt rede vielleicht. Wisst ihr? Aber für mich war es notwendig, der Glaube kommt aus dieser Predigt, aus der einfachen Predigt. Und Paulus sagt, ich weiß gar nichts anderes unter euch zu predigen. Der studierte Paulus, mehrsprachig aufgewachsen, in einer Stadt, in der die Musik spielte, wo was los war. Ne? Der hatte, war ein Gelehrter und ein Philosoph und ein Theologe, der hatte alles drauf. Und dieser Paulus sagt, ich erzähle euch gar nichts anderes mehr. Ne, ich weiß, dass das Allerbeste und Wichtigste ist, euch das Kreuz Christi zu predigen. Weil das braucht ihr zum Leben. Was für ein Leben? Das braucht ihr, um in die Gemeinschaft mit Gott zu kommen. So viel zum Thema Zukunft. Auch Annemarie, du hast auch eine Zukunft. Ne? Auch wenn du dir neulich gesagt hast, ich muss mal langsam mich darauf einstellen, dass das hier auch mal irgendwann vorbei sein kann. Das müssen wir alle, gerade die Älteren. Aber wir haben eine Zukunft, eine Ewigkeit in Christus. So, und das ist nun mal eine Torheit für Menschen, die völlig anders geprägt sind vom sogenannten Geist dieser Welt. Ne? Und das ist ein ganz armes Ding. Das ist dieses Ding, hier, mit dem Tod ist alles aus, wir werden nicht leben. Ne? Die Leute haben Ewigkeit in ihrem Herzen, das wisst ihr, ne? Gott hat Ewigkeit in das Herz der Menschen gelegt. Stimmt das, was ich sage? Steht in der Bibel. Der Gott hat in das Herz deines Nachbarn Ewigkeit gelegt. Wenn ich mit, ich sage jetzt nicht, aber wenn ich mit Menschen rede, manchmal mit einem rede ich ziemlich viel, dann sage ich nicht, du musst an Jesus glauben und diesen ganzen Kram. Ich fange andersrum an. Ich sage, was sagt dir was ist deine Realität? Was ist deine Realität? Ne? Wirst du? Merkst du das nicht? Ist da nichts in dir drin, das dir sagt, du wirst immer sein? Wir machen uns da manchmal ein bisschen drüber lustig, dass Leute so leben, als wenn sie ewig leben würden. Die bauen noch Häuser, wenn sie schon 90 Jahre alt sind, kaufen die noch ein Haus und ein neues Auto. Ne? Hast du schon mal gesehen, wenn so ein Opa vor dir fährt mit einem BMW mit 780 PS? Naja, weißt du, Riesenschlitten. Und dann fährt der so, die Shopper sind viel besser, in Mühlen fahren mehrere damit rum jetzt von hinten. So, du hast so einen Rentner-Shopper, ist ja okay, ne? Aber der fährt nicht mit dem Rentner-Shopper, der fährt mit dem BMW, weil er nicht mit dem Rad oder zu Fuß zum Einkaufen kommt, die Straße runter. Und dann fährt der da mit 60 zwischen auf der 214 von Steinfeld nach Diepholz. Und Ulrich muss unbedingt mit dem Bulli mit Anhänger an dem vorbei, ne? Wisst ihr? Kennt ihr das? So, ne? Warum kauft er sich denn so eine Karre, wenn er nicht ewig lebt? Leute, das ist in uns drin. Das ist nicht verdrängen irgendwie, dass ich sterben muss. Klar, wir wissen, dass wir sterben müssen, aber wir sagen ganz selbstverständlich, verhalten wir uns so, als wenn wir nicht sterben müssten. Und das hat damit zu tun, weil wir so gemacht sind. Wir sind so gemacht, dass wir grundsätzlich davon ausgehen, dass das nicht aufhört. So, und die Wahrheit ist, es hört auch nicht auf, das wissen wir. Die einzige Frage ist eben, werde ich diese Ewigkeit in der Gemeinschaft mit Gott, in der guten Gemeinschaft mit Gott verbringen oder im Frust möglicherweise? Andere sprechen da auch von Hölle gerne. Also in der Gottesferne verbleiben über den Tod hinaus ist sicherlich eine ganz schlechte Idee. Also ich brauche die Erfahrung mit dem lebendigen Jesus, mit dem lebendigen Gott. Denn sie sind das Leben denen, die sie finden, ne? Und heilsam ihrem ganzen Leib. Also denen sie finden, Leben denen, die sie finden, das Kreuz Christi ist eine Torheit. Aber denen anderen, denen die gerettet werden, denen ist es eine Gotteskraft. Und das steht hier auch schon drin, nämlich, dass dieses Leben heilsam ihrem ganzen Leib ist. Also wenn Paulus davon spricht, dass das Kreuz Christi denen eine Gotteskraft ist, die gerettet werden. Was meint das denn? Eine Gotteskraft. Hier steht heilsam ihrem ganzen Leib. Das ist die Kraft Gottes, ne? Ich bin nicht zum Glauben gekommen, um in Zukunft etwas für wahr zu halten, Leute. Bist du Christ geworden, um etwas für wahr zu halten und dich darüber zu streiten mit Leuten, ob Jesus der Sohn Gottes ist oder nicht? Kannst du machen. Das haben wir früher auf der Straße gemacht. Wir haben uns gestritten, wir haben Tische aufgebaut mit Traktaten und haben gesungen, Jugend für Christus, Jugend voll Freude. Und auf der Jacke stand New Life in Jesus mit 3 bunten Blumen. Und ich habe gedacht, ey, so geht das. Einmal habe ich sogar auf dem Autodach gestanden. Ne? Viele Jahre später haben wir mal eine Evangelisation gemacht als Vorstand von Foursquare Deutschland, also von unserer Kirche. Und da war das auch so, da sagten die, ja los, wir müssen jetzt hier mal predigen auf der Straße. Ne? Ich habe das nicht gemacht. Ich habe mich mit Leuten irgendwo unterhalten an der Seite. Ne? Die wollten unbedingt, dass ich zum Kaffee komme. Einer, das war ein alter Kommunist und das andere war eine Roma, sagt man. Das, mit Z, das Wort, das Z-Wort sagt man nicht mehr. Aber sie selber hätte vielleicht gesagt, dass sie eine Zigeunerin ist. Ne? Aber die wollten gerne, dass ich, ja, kannst du nicht morgen zum Kaffee kommen, können wir uns unterhalten. So, die, es ist also ein aggressives Zugehen auf Menschen, die Jesus nicht kennen, im Sinne von, übrigens, was ich dir schon immer mal sagen wollte, ne? Auch du brauchst Jesus. Ne? Versteht ihr? Einige haben das erlebt von uns. Das ist es nicht. So geht das nicht. So macht man das nicht. So hat Jesus das auch nicht gemacht. Sondern das muss erfahrbar werden für die Leute. Das müssen sie erfahren. Das erfahren sie auf die Weise. Das muss ihnen begegnen. Und das kann ihnen begegnen in dir, wenn du in einer guten Art und Weise auf sie zugehst, in der Art und Weise, in der Jesus das auch tun würde. Lest mal nach im Neuen Testament, wie er auf die Leute zugegangen ist. War mal ein bisschen dreist manchmal bei dem Zöllner auf dem Baum, hat er sich selber eingeladen. Ne? Das kannst du schon mal bringen. Also Gott ist schon mal dreist. Ne? Darfst du auch sein. Aber nicht bescheuert. Ne? Weißt du, der hat nicht auf den Baum hochgeschrien, willst du dich endlich bekehren? Ich sehe wohl, was mit dir los ist, ne? Mit deinem Leben. Zu Hause warten Huren und noch mehr Zöllner bei dir, die wollen da Party machen. Ne? Komm runter auf die Knie, jetzt bekehren. Ja, schüttel ihren Kopf, das kenne ich. Ich kenne Leute, die mir gesagt haben, das geht so, noch nicht lange her. Pastoren, ne? So geht das. Den Leuten die Wahrheit um die Ohren knallen und dann glauben, dass sie gerne zu Gott kommen wollen. Ne? Zu Gott wollen die vielleicht noch kommen, aber an dir wollen die nicht vorbei. Niemand möchte an einem vorbei, der unten sagt, zu dem armen Zachäus auf dem Baum, ne, der schon völlig am Ende ist, ne, Minderwertigkeitskomplexe, weil er so klein ist, gehasst, weil er den Leuten das Geld abgenommen hat und außerdem moralisch total verwerflich, weil unmögliche Leute in seinem Haus sind. So, Jesus hätte jeden Grund gehabt, weil er ja auch ohne Fehl war, Jesus, ohne Schuld, im Gegensatz zu uns. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Jesus hätte den Stein nehmen können und Zachäus vom Baum werfen. Und er geht hin und sagt, ey, ich muss mal heute bei dir, ich lade mich mal zum Essen ein. So. Und das hat Zachäus die Gelegenheit gegeben, dass er der Gastgeber war. Ne? Jesus war bei ihm zu Gast und er konnte glänzen damit. Der tolle Jesus kommt mit mir, mit den alle gerne haben wollten, kommt mit mir nach Hause. Und da zu Hause saßen die anderen schon, die hatten sich schon leicht eingezwitschert und warteten, dass Zachäus kommt. Haben sich gefragt, wo bleibt der denn die ganze Zeit? Ja? Waren schon ein paar Liter Wein geflossen. Und dann kommt Jesus. Und dann anschließend erlebt Zachäus diesen Jesus. Erfahrungsglaube, er hat erlebt, wer Jesus ist und wie er ist, wie seine Art und Weise ist. Und er tut Buße, er bekehrt sich komplett. Fängt ein ganz neues Leben an. Das wäre niemals passiert, wenn Jesus ihm anders begegnet wäre. Heilsam, ja? Ja. Genau. Damit kann man was bewegen, ne? Ja, danke. Hast dich gut vorbereitet. Danke. Die Gemeinde Gottes, ne, ist prophetisch, nicht der Ulrich, wisst ihr das? Es wird wenn wir davon reden, dass die Gemeinde Gottes das Wort Gottes verbreitet, ne? Es wird der Gemeinde nachgesagt, dass sie prophetisch ist, das heißt, dass sie Gottes Wort, Gottes Reden in diese Welt bringt, ne? Das sind wir alle. Das kann so sein, dass man jemand, übrigens heißt das Dynamis, die Dynamit, ne? Oder es kann auch was ganz anderes sein, dass du beim Einkaufen für jemanden ein gutes Wort hast, ne? Ich habe das jetzt öfter, dass ich denke, Junge, Du bist gerade dran vorbeigeschlittert, da wäre auch noch mehr möglich gewesen, ne? Wo einfach so ein Zachäus auf dem Baum sitzt. Ne? Und das, was gut ist, ist, wenn wir wissen, wie Gott mit Menschen umgehen möchte. Nicht so wie wir. Wir sind ja anders. Gott würde wahrscheinlich dem Penner, dem Wohnungslosen, Penner sagt man nicht mehr, dem Wohnungslosen, Arbeitslosen gibt es ein Wort, also so eine ganze Reihe. Wohnungslos, arbeitslos auf der Straße und der fragt dich, kannst du mir mal einen Euro geben? Gott wird wahrscheinlich immer einen Euro geben, auch wenn er, oder zwei oder drei, auch wenn er weiß, dass der sich davon was kauft?
Alkohol
und Zigaretten, ne? Gott wird ihm erstmal die 5 Euro geben und dann wird er ihm sagen, kann ich mal bei dir übernachten oder wo schläfst du denn? Na? Auch wenn das bei dir nicht geht, kannst du mit zu uns kommen, wir haben auch eine Badewanne, haben wir alles schon gemacht. Heilsam für den ganzen Leib ist dieses Wort Gottes, ist dieses Leben, das wir empfangen haben. Und dann dieser Vers 23, mehr als alles andere aber behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Ich will jetzt aufhören, ich sage euch nur noch mal, was Jesus zum Thema Herz gesagt hat. In Matthäus 6, Vers 19 bis 21, da sagt Jesus Folgendes, sammelt euch nicht Schätze hier auf Erden, wo Motte und Wurm sie zerstören und wo Diebe einbrechen und sie stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm sie zerstören und kein Dieb einbrechen kann und sie stehlen. Und dann sagt er einen schönen Satz, der uns sehr geläufig ist. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Noch einmal Begeisterungsfähigkeit, ich schließe jetzt ab. Begeisterungsfähigkeit. Wir werden sowieso begeistert sein. Geht dir das auch so? Also wenn man nicht langsam... Die meisten Menschen sind von irgendwas begeistert, immer noch, in ihrem Leben. Von einer Fernsehsendung vielleicht, wenn ich nicht mehr so aus dem Haus gehen kann. Ich muss sie unbedingt sehen. Ne? Irgendwas. Ich bin begeisterungsfähig und bleibe das. Und Jesus sagt, ihr redet hier davon, dass wir, wo unser Schatz ist, hier ist der finanzielle Schatz gemeint, ne? Da ist auch dein Herz, also finanzieller Schatz oder materieller Schatz. Aber darüber hinaus ist es doch so, da wo mein Schatz ist, da ist auch mein Herz. Ich fahre nachher jetzt gleich zum Pastorentreffen, heißt nicht mehr so, heißt jetzt Foursquare Live, nach in der Nähe von Frankfurt irgendwie. Viele Jahre lang bin ich mit Monika dahin gefahren. Das gelingt uns jetzt nur ganz selten, weil wir brauchen immer jemanden, der dann auf Lisa aufpasst, ne? Aber wisst ihr, wenn ich jetzt alleine dahin fahre, ne, dann merke ich, wo mein Schatz ist. Das kann man erleben. Das ist nichts Trockenes, was hier steht. Mein Schatz sitzt da hinten. Ne? Auch wenn wir uns mal streiten oder anschreien oder sowas. Da sitzt mein Schatz. Und ich habe gar keine Lust, alleine dahin zu fahren. Versteht ihr? Weil das ein Rahmen ist, in dem eigentlich der einzige Rahmen einmal im Jahr ist, wo ich mit Monika, trotz der ganzen Pastoren, irgendwie allein, also mit ihr was mache. So, nochmal, der Schatz, wo deine Schätze sind, das weißt du. Ne? Das merkst du. So, und dann wollen wir doch hoffen, dass unsere wichtigsten Schätze, unser wichtigster und größter Schatz wirklich bei Gott ist. Dass das in der Mitte meines Lebens bleibt oder wieder hineinkommt. Dass es wieder das Wichtigste in meinem Leben wird. Wisst ihr? Häuser zerfallen, das merkt man, wenn man älter wird, Gabi und Dieter, ne? Was ihr vor Jahrzehnten schon aufgebaut habt, sind Jahrzehnte, ne? 20 Jahre oder länger, ich weiß nicht. Das alte, schöne Haus fertig gemacht, jetzt fällt der ganze Kram zwischendurch nochmal saniert wieder und gemacht. Das vermodert doch alles. Wenn da ein paar Dachpfannen auf einem Dach liegen, dann denkt man, die halten für ewig. Ich bin jetzt schon 63 Jahre alt. Viele meiner Dachpfannen, die ich besitze, ich soll nicht mal sagen, wie viele Dachpfannen wir besitzen, die sind alle marode, die müssen alle repariert werden. Die sind überhaupt nichts mehr wert, ne? Wisst ihr? Müssen überall neue Dächer drauf. Wenn du 3 Häuser hast, denkst du, oh, ich habe ausgesorgt. Ne? Die Wahrheit ist, demnächst baust du mal 3 neue Dächer drauf, dann hast du erstmal 200.000 Euro Schulden. Wisst ihr, was ich meine? Hier, das hält nicht. Ich brauche unbedingt, und das sage ich, geht mir auch nahe, das sage ich mir auch, ich brauche unbedingt diesen Schatz im Himmel. Das andere, ob du es verkaufst, vermietest, wer weiß, den Kindern vermachst, was auch immer du tust, das ist ja das Wichtigste, das bleibt ja nicht. Und spätestens, wenn ich sterbe, dann bin ich davon weg. Ne? So. Deswegen, lasst uns das tun. Unseren Schatz bei Gott suchen, unseren Schatz im Himmel suchen. Steht doch bitte einmal auf, dann bete ich noch. Oder bleibt sitzen, macht es, wie ihr wollt. Herr Jesus, wir kennen das, wir wissen, wie das ist, wenn unser Herz für dich brennt, Herr. Wir wissen, was es bedeutet, einen Schatz im Himmel zu haben, Herr. Zu wissen, wo unser Anker ist, wo wir hingehören, wo wir hingehen werden, Herr, zu dir, wo unsere Zukunft ist, worauf wir uns ausrichten können. Wir wollen nicht zurückschauen, Herr. Steht hier auch noch in dem Text. Wir wollen nicht zurückschauen, sondern gerade nach vorne gucken. Auch wenn wir hier vielleicht nicht mehr so eine lange Zukunft haben, nicht mehr so viele Jahrzehnte. Wir wollen darauf schauen, was vor uns liegt, Herr. Und das ist bestenfalls ein glückliches und gesundes und langes Leben hier und dann die Ewigkeit bei dir. Oder eben vielleicht schon morgen oder nächste Woche oder in einem Jahr zu dir nach Hause zu kommen. Herr, und du bist das, dieser Schatz, Herr. Die Dinge, die wir mit dir zusammen erleben hier und erlebt haben, die Sachen, die du mit uns gedreht hast, Herr. Die Dinger, die du mit uns gedreht hast auf dieser Welt, wo du uns mit hineingenommen hast, mit hineinnimmst, gib uns davon noch was, Herr, dass wir Dinge mit dir erleben, die bleiben, was ewig bleibt, was für immer bleibt. Gib uns das diese Woche, Herr, jedem von uns. Amen.